Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir haben dieses Rohstoffthema unheimlich lange von uns weggehalten, weil der Markt hat ja alles geliefert. Es konnte irgendwo produziert werden in China, irgendwo, es war uns alles egal. So wie Strom kommt aus der Steckdose, so kamen die Rohstoffe eben vom Markt.
Dafür, dass es überhaupt wieder Bergbau im Erzgebirge gibt, dafür bin ich. Es hat was damit zu tun, dass ich nicht gerne immer nur Rohstoffe aus anderen Ländern kaufe, nicht hinschaue, wie deren Umwelt- und Lebensbedingungen sind und mir meine heile Welt auf Kosten der dritten Welt mache.
Die Ewigkeitslasten, die werden dann in der Gesellschaft, die werden unseren Kindern aufgebürdet und die werden auch der Natur aufgebürdet.
1991 wurde nach über 800 Jahren Bohren, Graben und Schürfen der Bergwerksbetrieb in Sachsen stillgelegt. In den 90er Jahren habe ich in Leipzig gewohnt und war auch oft im Erzgebirge unterwegs. Damals bauten Zinn- und Urankumpel in Frührente ihre Souterrains und Dachböden zu Ferienwohnungen aus. Es wurde viel Glück aufgewünscht und ich besitze seitdem eine Räucherfigur mit Grubenlampe am Gürtel. Aber abgesehen von Nostalgie und Weihnachtsdeko schien Bergbau ein abgeschlossenes Kapitel zu sein. Ich wohnte längst woanders, als ich hörte, dass Sachsen wieder Bergbauland werden soll. Aber diesmal für Rohstoffe im Dienst des Klimaschutzes und ohne Nebenwirkungen auf Umwelt und Gesundheit. Ich habe mich gefragt, geht das überhaupt? Und wollen die Menschen neue Bergwerke? Das ist jetzt Thema im Wochenendjournal. Green Mining im Erzgebirge. Wie umweltfreundlich kann Bergbau sein? Ich bin Grit Eggerichs. Herzlich willkommen. Vor kurzem durfte ich in die jüngste Hütte der Bundesrepublik einfahren, seit knapp 10 Jahren in Betrieb. Das Fluss- und Schwerspatwerk bei Oberwiesenthal im westlichen Erzgebirge. Fluss- und Schwerspat sind auch als Fluorit und Baryt bekannt. Die Mineralien kommen in Schwerbeton, als Bohrflüssigkeit und bei der Stahl- und Aluproduktion zum Einsatz oder um Jacken wasserfest zu machen. Der Grubeneingang ist 4 Meter hoch. Darüber thront ein etwas verbeulter Schwibbogen, ein Halbkreis aus Stahlblech mit Leuchten drauf. Wir sind schließlich im Erzgebirge. In diesem Bergwerk gibt es weder Gleise noch Förderkörbe. Wir fahren mit einem Kleinbus auf einer Rampe hinein und über eine Wendelstraße in die Tiefe. Hunderte Meter runter, bis auf die 8. Sohle, das 8. Stockwerk der Grube. Im Innern der Erde ist es sehr dunkel. Von der Decke und den Wänden tropft es. Ich bahne mir einen Weg durch tiefe Pfützen. Zum Glück hat mir die Firma flauschige Socken und Gummistiefel geliehen und einen Helm mit Grubenlampe. Ich bin mit dem Grubenleiter und dem Geologen des Betriebs unterwegs. Hendrik Ehle, der Geologe, wendet sich zur Wand, sodass ich im Lichtkegel seiner Stirnlampe gut sehen kann, worüber wir sprechen.
Der Flussspat selber ist hier dieses grünliche und überwiegend bläuliche Material, was hier innen drinnen noch rumschwebt, teilweise so ein bisschen gräulich oder so ein bisschen rötlich-bräunlich verfärbt. Das sind noch Nebengesteinsbestandteile, die im Gang selber noch mit eingebettet sind.
Ein Rohstoff, der sich über Millionen Jahre hier gebildet hat.
Die Dinosaurier haben es noch miterlebt, ja.
Aber das ist ja super, dass man das so perfekt sehen kann.
Ja, man kann es gut sehen, aber am Ende müssen wir ja das Ganze gewinnen. Ne? Also man kann das nicht separat abbohren. Ne?
Jörg Richter ist der Grubenleiter. Von 1947 an ließ die sowjetische Aktiengesellschaft Wismut genau hier Uran fördern. Das alte Bergwerk wird von der erzgebirgischen Fluss- und Schwerspat GmbH EFS heute genutzt, um Rohspat zu gewinnen. Uran wird hier nicht mehr abgebaut. Im Dreischichtsystem arbeiten hier jeden Tag 24 Bergleute.
Wenn man sich das Verhältnis anguckt, vor inzwischen fast 70 Jahren die Wismut hier an diesem Standort ungefähr mit 4.500 Mann gewesen und haben hier halt in vielleicht 5, 6 Abbaujahren um die 500 1.000 Kubikmeter Hohlraum hinterlassen.
Wenn man den Betrieb von heute mit dem extrem personalintensiven DDR-Bergbau vergleicht, ist er nicht gerade ein Jobmotor. Insgesamt beschäftigt die EFS rund 60 Menschen. Mal abgesehen von Uran, Rohstoffförderung im 21. Jahrhundert ist deutlich umweltfreundlicher als der Altbergbau, sagt Hendrik Ehle. Etwa 10 Meter vor uns arbeitet sich ein Bohrhammer mühsam in die Felswand.
Er fährt mit dem Dieselmotor vor Ort und dann das Bohren selber erfolgt dann eben schon elektrisch. Ne?
Aber riecht tatsächlich immer so ein Hauch nach Diesel hier, ne?
Ja. Ja gut, das ist von der Förderung her. Die Fahrlader und die Muldenkipper, die sind eben noch nicht elektrisch betrieben, ne? Weil man eben das Batterieproblem nicht gelöst hat für diese großen Baumaschinen. Ne? Die Energiedichte in den Batterien ist zu gering und dann haben die eben keine Reichweite. Ne?
Wegen der Abgase wird das Bergwerk künstlich belüftet oder bewettert, wie es in der Fachsprache heißt.
Wir haben 4 Fahrlader und 3 große Mulden in Betrieb. Und die brauchen pro Jahr ungefähr, um die 250 Tonnen Diesel, ne, die dann hier in die Luft geblasen werden und auch über die Sonderbewetterung abgeführt werden.
Nach dem Bohren wird Sprengstoff in die Löcher gefüllt. Gesprengt wird aber nur, wenn niemand vor Ort ist.
Ja, und wenn die Löcher voll sind, wird dann eben entweder zur Pause oder zum Schichtwechsel gesprengt.
Der Uranabbau hat im Erzgebirge gigantische radioaktive Abraumhalden hinterlassen. So soll es hier nicht sein. Neben mir laufen dunkle Brocken über ein Förderband. Das taube Gestein, also der nicht verwertbare Rest, wird schon hier unten vom Erz getrennt und gesprengte Hohlräume damit wieder verfüllt. Aus dem Erz wird dann der Rohstoff gewonnen, oberirdisch, in einer Aufbereitungsanlage in der Nähe. Dabei fallen noch einmal Rückstände an. Ganz ohne Halde über Tage geht es also nicht ab, erklärt mir Grubenleiter Jörg Richter.
Ja, man wird den Bergwerk immer mit in einer Halde betreiben müssen. Durch Sprengen, durch die Aufbereitung lockert man eben das Volumen auf. Ne? Und deshalb schon alleine ist eben ein Volumenüberschuss da. Ja.
Und der wird an der Erdoberfläche in die Landschaft entsorgt. Die naheliegende Lösung, seit es Bergbau gibt. Die Methode hat den vielen Bergen im Erzgebirge eine ähnlich große Zahl an Halden und Kippen in allen Größen hinzugefügt. Das Rohspatbergwerk in der Skiregion Oberwiesenthal läuft jetzt seit knapp 10 Jahren. Die sächsische Landesregierung hat bei seiner Gründung eine neue Bergbauära ausgerufen. Aber seitdem wurde kein einziges neues Bergwerk in Sachsen aufgefahren. Elektroautos stecken Batterien und für die wird ein weiterer Rohstoff gebraucht, Lithium. Auch das gibt es in diesem Winkel der Bundesrepublik und zwar im alten Zinnabbaugebiet im Osterzgebirge. Viel mehr noch liegt jenseits der Grenze in Tschechien. Wird das gemeinsame Lithiumvorkommen also gemeinsam erschlossen, um möglichst wenig in die Natur einzugreifen? Ich melde mich zu einem Fachworkshop an. Eine Skiherberge in Zinnowetz dient als Tagungsort, nur ein paar Kilometer hinter der tschechischen Grenze. Etwa 60 Menschen, Geologinnen und Unternehmer aus Tschechien und Deutschland, nehmen hier teil. Eingeladen hat das Helmholtz-Institut für Ressourcenforschung in Freiberg und die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH in Annaberg-Buchholz. Ein Bündnis aus Wirtschaft und Wissenschaft. Sein Ziel? Beim Bergbau im 21. Jahrhundert Folgeschäden für die Umwelt von vornherein zu vermeiden und die Fehler des alten Bergbaus im Nachhinein zu korrigieren. Nach Vorträgen zu Geologie und Geschichte trifft sich die Gruppe vorm Hotel. Wir gehen zu Fuß in das historische Zinnabbaugebiet.
Wir sind jetzt am Schacht Zinnowez 2. In den späten 60ern wurde hier das Zinnvorkommen erkundet.
Wojciech Szaszulka zieht die Kapuze über. Er berät das tschechische Unternehmen, das hier Lithium abbauen will.
Are you from this region?
Sind Sie von hier?
Yes, I was here like a small child.
Ich war als Kind auch mit Langlaufskiern unterwegs. Zu der Zeit waren die Zinngrube und die Aufbereitungsanlage noch in Betrieb. Ich erinnere mich gut und ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier wieder Bergbau hätten.
Wie viel von diesem Projekt werden Sie selbst noch in der Realität erleben?
In reality, in your lifetime.
I hope that it will start soon.
Ich hoffe, wir fangen bald an, denn wir machen das ja nicht nur für uns, sondern für unsere Kinder und deren Kinder.
We are doing it for our kids and kids of our kids.
Are you sind Sie daran really interessiert, dass Sie das Lithium gemeinsam mit deutschen Firmen fördern?
The Germans?
If it is up to me. As geologist, I would love to do it.
Wenn ich das entscheiden dürfte, würde ich das so schnell wie möglich machen. Aber naja, es gibt ja zwei verschiedene Unternehmen mit zwei verschiedenen Konzepten. Und dann die politische Unsicherheit. Die Regierung jetzt könnte ja sagen, aber dann kommt eine andere und die sagt plötzlich nein. Das ist sehr, sehr dünnes Eis.
Also ist das Einzige, das die beiden Länder gemeinsam haben, der Glaube, dass wir das Lithium brauchen?
Das auf jeden Fall. Und soviel ich weiß, brauchen wir in 20 Jahren 40 oder 50 Mal so viel Lithium, wie wir hier in Zinnwald oder Zinnowez gewinnen können. Also müssen wir es so schnell machen, wie es geht.
Thank you very much and good luck.
Und wie deutsche Bergleute gern sagen,
Glück auf.
Ja, Glück auf. Thank you very much for nice chat.
Herr Szaszulka hat sich schon verabschiedet, als sich die Exkursion über die Grenze Richtung Deutschland bewegt. Nach Zinnwald, Deutsch für Zinnowez. Auch hier wurde Zinn abgebaut. Und zwar etwa 550 Jahre lang. Bis 1991. Die DDR war einer der wichtigsten Zinnproduzenten des Ostblocks. Der Bergbau durchlöcherte nicht nur den Untergrund, er deformierte auch die Oberfläche. Zinnerz muss aufbereitet werden. Dabei entsteht Schlamm. Und der muss irgendwo hin. In einem der Vorträge haben wir eine Satellitenkarte gesehen. Da ragen drei riesige Halden hintereinander auf. Auch Spülkippen genannt. Zwei davon besichtigen wir jetzt. Die erste ist die Tiefenbachhalde.
Es gab hier mal ein richtiges Unglück, einen richtigen Dammbruch. Das sehen wir dann noch ein Stück weiter oben. Gibt es auch noch eine Infotafel dazu. Und dieser Dammbruch, der hat dazu geführt, dass ein Haufen Material, also wirklich viel Material hier, runter nach Geising und von Geising dann weiter bis zur Elbe eigentlich getragen wurde. Meine Kollegin, die Sabine, hat mir gestern erzählt, wo du Kind warst eigentlich, hast du erlebt, dass die Elbe rot war von dem Schlamm, weil hier eben mal ein Dammbruch war.
Das war 1966. Nach dem Unglück wurde der Damm wieder aufgebaut, die Halde geschlossen und ein Teil weiter eine neue Halde gebaut.
Danach hat man dann die Bielertalhalde benutzt. Da fahren wir nachher auch noch hin.
Denn die extensive Zinngewinnung ging weiter und ihre Rückstände mussten irgendwo gelagert werden. Philipp Büttner ist Geoökologe und Projektleiter am Helmholtz-Institut für Ressourcenforschung. Halden sind sein Fachgebiet. Diese Müllkippen des Bergbaus bestehen nicht nur aus feingemahlenem Gestein und teils giftigen Schwermetallen, erklärt er. Es stecken auch wertvolle Rohstoffe drin. Die zu bergen, damit beschäftigt sich ein ganzer Forschungszweig. Denn bei der Gelegenheit könnten diese Kippen renaturiert werden. Die Idee dahinter? Renaturierung von Halden ist teuer. Die Kosten könnten durch die Bergung der Rohstoffe gedeckt werden.
Ist das denn jetzt die Halde, wo der Solarpark obendrauf ist?
Genau, da steht jetzt ein Solarpark drauf.
Das heißt aber, dass man das Zinn, was da noch drin ist, jetzt schwerlich da rausholen könnte, oder geht das?
Es ist so, der Besitzer dieser Halde, der hat die mal gekauft, weil er schon immer eigentlich einen Solarpark bauen wollte, ist aber auch sehr interessiert daran, das Zinn theoretisch zurückzugewinnen. Also ich würde mich riesig freuen, weil das war wirklich mein Erstkontakt mit Halden hier. Und wenn dann am Ende von dieser Geschichte die Halde wirklich rückgebaut wird, also bei 2000 Tonnen Zinn, das würde sich lohnen, denke ich.
Auf dem Weg zurück zum Parkplatz kann ich mit Thomas Dietrich sprechen, Geologe bei der Deutschen Lithium. Das Unternehmen forscht seit 11 Jahren nach Möglichkeiten, den hochgehandelten Stoff hier zu fördern. Die Deutsche Lithium versucht, wie die First Tin, Kapital an der Börse dafür einzusammeln. Der Betrieb braucht Summen im dreistelligen Millionenbereich, hat aber nicht mal einen Pressesprecher. Fürs Gespräch steht mir zum Glück nun aber Thomas Dietrich gegenüber. Etwas nervös wischt er sich die Regentropfen von der Stirn.
Wann können wir eigentlich erwarten, dass Sie tatsächlich ein Bergwerk errichten? Wann fangen Sie damit an?
Da sind wir jetzt dabei, die entsprechenden Fachgutachten zu stellen für Umweltverträglichkeit, für Erschütterungen, für die ganze Infrastruktur, die vorhanden ist. Und wenn wir diese ganzen Gutachten zusammen haben, können wir damit dann zum Oberbergamt gehen und stellen dann quasi diesen Antrag des Rahmenbetriebsplans. Und ja, am Ende, wenn wir alles nach dem derzeit geltenden Recht gezeigt haben, wird dann dieser Rahmenbetriebsplan genehmigt werden. Und damit haben wir dann die Möglichkeit, erst das Bergwerk zu errichten.
Das wissen Sie jetzt schon, dass der genehmigt wird?
Wir gehen davon aus, dass wir das darstellen können, dass wir genehmigungsfähig sind. Und wenn der dann genehmigt ist, können wir dann anfangen, die Rampe aufzufahren und die entsprechenden Fabriken zu errichten.
Können Sie einmal kurz, weil Laien sich sowas ja immer nicht so gut vorstellen können, einmal sagen, wie viel Tonnen Erdreich Sie bewegen müssen, um wie viel Gramm am Ende wirklich Lithium daraus gewinnen zu können?
Das Erz hier in Zinnwald, im Bergwerk Zinnwald, hat einen Gehalt von ungefähr 0,35% Lithium, Metall. Um den Bergbau wirtschaftlich darzustellen, gehen wir momentan davon aus, dass wir ungefähr 800.000 bis 1 Million Tonnen pro Jahr abbauen müssen. Und das wird dann halt weiterverarbeitet und am Ende bleiben da ungefähr 10.000 bis 12.000 Tonnen Lithiumhydroxid als Produkt in Batteriequalität übrig.
Sie stecken ja jetzt so auch als Unternehmen in so einem Dilemma. Sie produzieren für eine grüne Energiewende und müssen deshalb natürlich auch grün produzieren. Wie wird das am Ende funktionieren? Denn bei all diesen Prozessen werden ja Abfälle anfallen. Was machen Sie damit?
Also es werden Aufbereitungsrückstände anfallen. Zum einen nutzen wir diese Rückstände wieder als Verfüllmaterial, um das wieder in den Berg reinzubekommen, um die Hohlräume, die wir da auserzen, wieder vollzufüllen. Und zum anderen kann man auch noch, unseren mechanischen Aufbereitungsprozess bleibt in Quarzsand übrig, den kann man dann auch noch weiter verwerten in der Baustoffindustrie, in der Zementindustrie. Und sicherlich, wenn wir dann erstmal im Betrieb sind, werden sich dann auch noch andere Verwendungsmöglichkeiten finden.
Dennoch wird es ja wahrscheinlich ein bisschen was geben, hatten Sie auch gerade gesagt. Gibt es da Orte, die Sie schon ins Auge gefasst haben, wo man was entsorgen kann hier im Erzgebirge?
Gute Frage. Haben wir eigentlich jetzt noch nicht gemacht, weil wir nichts haben, was wir speziell deponieren müssen.
Also Sie planen zum Beispiel nicht auf der Bielertalhalde etwa was zu entsorgen. Da ist ja noch ein bisschen Platz, ne?
Das ist eine Frage, die kann ich so noch nicht beantworten. Also das ist jetzt erstmal noch zu heikel, da was zu erzählen. Und wie gesagt, aber generell, ja, beim Bergbau fallen Reststoffe an. Allerdings bin ich der Meinung, auch persönlich der Meinung, dass wir diese nicht einfach mehr so aufhalten sollten, sondern auch schon so sehen, dass man diese Reststoffe, die übrig bleiben, so clever einlagert, dass man dann auch später in 10, 50, 20 Jahren, wenn es andere Technologien und auch andere Notwendigkeiten gibt, diese Rückstände wieder weiterverwerten kann. Also ich würde sagen, man sollte einfach nicht mehr hier jetzt von dem Begriff Halde sprechen, sondern eher von Zwischenlager, wo man das Material halt erstmal zwischenlagert, bis man eine geeignete Technologie hat.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Also tschüss.
Ja, Glück auf.
Als nächstes fährt unsere Besichtigungsgruppe zur Bielertalhalde, wenige Kilometer entfernt im nächsten Tal. In dieser Spülkippe lagert neben viel gemahlenem Gestein und Schwermetallen Lithium. Und auch hier ließe sich die Halde sanieren und das Lithium gewinnen, sagt Philipp Büttner. Wie wird gerade untersucht? Das Forschungsprojekt dazu wird von der Deutschen Lithium mitfinanziert. Am Abend rücken die Teilnehmenden des Workshops Tische und Stühle zusammen, um zum gemütlichen Teil überzugehen. Der Tagungsleiter diskutiert mit einem Kollegen über dessen Mineraliensammlung. Das größte Hobby unter Geofachleuten, wahrscheinlich überall auf der Welt. Der Chef der Wirtschaftsvereinigung Erzgebirge verteilt DIN A4 Blätter mit dem Text des Bergbausongs Steigerlied. Die Tschechinnen und Tschechen versuchen sich schon mal einzulesen. Ich nutze den Augenblick, um noch kurz mit dem Wissenschaftler Philipp Büttner zu sprechen. Im holzgetäfelten Saal des böhmischen Skihotels haben schließlich alle einen Liedtext in der Hand. Philipp Büttner könnte das Steigerlied wahrscheinlich auch auswendig singen.
Wir haben dieses Rohstoffthema unheimlich lange von uns weggehalten, weil der Markt hat ja alles geliefert. Es konnte irgendwo produziert werden in China, irgendwo, es war uns alles egal. Also wie Strom kommt aus der Steckdose, so kamen die Rohstoffe eben vom Markt. Jeder benutzt ganz viel Rohstoff in seinem täglichen Leben und sollte sich klar machen, dass da irgendwo her, das muss irgendwo herkommen. Und diese low-hanging fruits, dass also in einer Tonne von Gestein waren da früher mal, was weiß ich, mehrere, vielleicht auch kilogrammweise diese Metalle drin. Das haben natürlich unsere ganzen Vorfahren alles schon abgegrast. Es wird immer schwieriger, diese Rohstoffe zu generieren und unser Hunger nach Rohstoffen wird immer größer. Und da müssen wir irgendwie ran. Deswegen, da kommen wir nicht drum rum, nach kleinen Portionen in großen Mengen Material zu suchen. Jetzt singen wir aber.
Ah. Endlich. Beim Thema Bergbau sind Wissenschaft und Wirtschaft eng verflochten. So viel ist mir bis jetzt schon klar geworden. Unternehmen finanzieren Forschungsprojekte, die Hochschule macht Auftragsforschung. Aber was sagen eigentlich Umweltschützer? Am nächsten Tag bin ich schon wieder im Wald, zurück auf der sächsischen Seite. Der einzige Umweltverein, der sich zum geplanten Lithiumprojekt in der Gegend kritisch äußert, ist die Grüne Liga Osterzgebirge. Die hat ihr Quartier nur ein paar hundert Meter von der Bieler Talhalde entfernt. Die Bieler fließt hier vorbei. Die Bergbaurückstände haben den Fluss mit Arsen verseucht. Zusammen mit dem Liga-Umweltschützer Jens Weber steige ich auf einen Berg.
Bergbau hat schon immer irgendwas so Besonderes mit Tradition und so zu tun. Und da kriegen sehr viele Leute schon leuchtende Augen, wenn sie daran denken, dass es wieder mal Bergbau geben wird. Und viele kennen auch noch den Bergbau zu DDR-Zeiten. Und Vergangenheit wird da immer ein bisschen verklärt. Und bis hin dahin, dass es damals so und so viel Schnaps umsonst gab und wie schön das doch alles war.
Jens Weber kommt nicht aus einer Bergbaufamilie. Ein herzliches Glück auf gibt es von ihm aus Prinzip nicht. Und er hat kein Handy. Am Waldrand angekommen, haben wir einen guten Blick auf die Spülkippe. Bei der Gewinnung von Zinn entstehen winzige Bruchstücke, die krank machen, wenn sie in die Lunge kommen. Deshalb hätte das Material eigentlich feucht gehalten werden müssen.
Es war nie genug Wasser da, um die Spülkippe komplett unter Wasser zu halten. Das heißt, es hat diesen feinen, gemahlenen Staub, wie winzig kleine Glassplitter, hat es durch die Gegend gepustet. Das war für unsere Lungen überhaupt nicht gut. Und bis vor 10, 15 Jahren noch konnte man an den Bäumen hier die Schleifspuren erkennen. Das wäre wie Sandstrahlgebläse. Das vergisst man dann, ne?
Heute sieht die Kippe aus wie ein gesundes Feuchtbiotop.
Ja, noch einer, zwei. Da stehen zwei Silberreiher.
Oh ja, sieht richtig schön aus, wenn man von hier aus guckt.
Die haben sich in den letzten Jahren sehr vermehrt und inzwischen auch von der Spülkippe hier Besitz ergriffen. Wir haben jetzt auch Kraniche hier und ja, verschiedene andere seltene Vögel und auch sehr seltene Pflanzen, die jetzt hier auf der Spülkippe sich angesiedelt haben. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Sekundärbiotop. Gelegen zwischen zwei Naturschutzgebieten, das Naturschutzgebiet Geisingberg und das Naturschutzgebiet Weichholzwald, beides auch europäische Schutzgebiete, sodass diesem Bereich ja eine sehr hohe ökologische Bedeutung zukommt.
Können wir da jetzt näher rangehen oder ist es nicht erlaubt oder nicht ratsam?
Wir dürfen da nicht drauf gehen, ist auch nicht ganz ungefährlich. Die nicht überschütteten Bereiche sind nicht stabil und keiner weiß, wie sich das im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Solche großen menschengemachten Objekte, die der Bergbau hinterlassen hat, sind Hypotheken für die Ewigkeit. Ich kann mich noch erinnern, Anfang der 90er Jahre hat der damalige Chefgeologe von Zinnerzbergbau gesagt, das wird immer ein totes Gewässer bleiben. Inzwischen ist es ein Massenleichtquartier für Erdkröten, Grasfrösche, Bergmolche, Teichmolche, von denen dann wiederum eben auch Wasservögel leben und andere Tiere.
Oh, jetzt ist der Reiher hochgeflogen.
Ja, die mögen nicht ins Radio.
Also die Prognose traf jedenfalls nicht zu. Hier blüht das Leben.
Es zeigt sich immer wieder, wie resilient auch die Natur ist. Wenn man sie in Ruhe lässt, kann sie viele Wunden auch heilen. Aber es dauert eben viele Jahre. Und ob wir als Menschen so resilient sind, das Wasser, was im Bach aus dieser Spülkippe abfließt, ist nach wie vor ein totes Gewässer. Also wir können dort kein Wasser zapfen, wenn bei uns das Trinkwasser knapp wird. Das ist immer noch eine ganz andere Sache, was wir Menschen aushalten und was die Natur sich zurückerobert.
Wobei wir ja auch genau genommen Natur sind.
Na, wir haben uns schon sehr weit von der Natur entfernt.
Also ich zitiere jetzt mal, was ich von den Geologinnen und Geologen gelernt habe. Erstens, in dieser Kippe sind noch Rohstoffe drin. Es wäre denkbar, die zu bergen und dabei die Halde auch Schadstoff zu sanieren. Zweitens, die Kippe ist ja noch nicht voll. Rückstände aus dem Lithiumbergwerk würden hier noch reinpassen. Was sagen Sie zu solchen Ideen?
Also diese Pläne gibt es meines Wissens, dass die Spülkippe wieder in Betrieb genommen werden soll. Wovor wir natürlich große Sorgen haben. Wenn in Deutschland wieder Bergbau betrieben werden soll, muss er so geschehen, dass er höchsten ökologischen Standards entspricht. Und es müssten Lösungen gefunden werden, dass das Abraummaterial tatsächlich auch noch verwendet wird. Meines Wissens gibt es dafür Möglichkeiten in der Baustoffindustrie. Es ist eine Sache des Geldes, ob sich das lohnt oder nicht.
Dieses Gelände hier ist für Sie ein schützenswertes Gelände inzwischen, weil sich die Natur das zurückerobert hat. Andererseits fließt ein vergifteter Fluss hier durch und an dem Sitz der Grünen Liga da unten vorbei. Könnte Ihnen nicht dran gelegen sein, dass diese Spülkippe hier saniert wird und dann das Gewässer auch wieder sauber ist?
Diese Spülkippe ist nicht zu sanieren. Das sind zigtausende Tonnen Material, die hier lagern. Wo soll man die hinbringen? Und selbst wenn man es versuchen würde, die, was weiß ich, in den Braunkohlentagebau zu bringen, würde das so viel Schadstoffe wieder aufwirbeln, dass die Belastung der Biela um ein Wesentliches größer wäre als das, was jetzt da drin ist. Das sind Hinterlassenschaften des Bergbaus, über die sich wahrscheinlich zu Beginn des Bergbaus niemand Gedanken gemacht hat, mit denen wir jetzt aber eben bis in alle Ewigkeit werden leben müssen. Das ist generell das Problem des Bergbaus. Die Gesellschaft glaubt, die Rohstoffe brauchen zu müssen, dann werden die privatwirtschaftlich abgebaut. Es gibt wahrscheinlich ein paar wenige Leute, die in Form von Aktiendividenden daran verdienen. Aber die Ewigkeitslasten, die werden dann der Gesellschaft, die werden unseren Kindern aufgebürdet und die werden auch der Natur aufgebürdet.
Unterschätzen Sie vielleicht ein bisschen die technologische Kraft dieser Sanierungsunternehmen und auch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit sowas beschäftigen? Vielleicht gelingt es denen ja tatsächlich. Also wenn man zum Beispiel an so einen völlig verpesteten Fluss wie die Emscher denkt, in dem man heute wieder baden kann, da ist einiges möglich vielleicht, oder?
Es wäre sicherlich möglich, eine Reinigungsstufe für das Gewässer einzubauen. Völlig unabhängig von irgendwelchen Sanierungsplänen für die Spülkippe. Das wäre sehr zu begrüßen. Hat bis jetzt keiner gemacht, wahrscheinlich aus Kostengründen.
Wir machen uns an den Abstieg und kommen auf den Erfolg der AfD im Erzgebirge bei der vergangenen Bundestagswahl zu sprechen.
Pegida war hier immer stark. Querdenker sind hier stark in der Region. Ich glaube, viele Leute hier haben in den 90er Jahren den Versprechungen der Politik vertraut, haben gehofft, dass alles gut wird. Und stattdessen sind ganz viele Firmen, unter anderem der Zinnerzbergbau, geschlossen worden. Und die Enttäuschung, der Frust sitzt sehr tief. Und der bahnt sich jetzt den Weg gegen alles, was von außen kommt, gegen Ausländer, gegen Corona-Maßnahmen, gegen eigentlich alles, was nicht hier aus der Region selbst kommt.
Ja, dann darf ich noch mal vorstellen, den Thomas Bünger, CEO von First Tin.
Die First Tin ist ein junges Börsenunternehmen, das zwei neue Zinnbergwerke aufmachen will. Eins in Australien und eins in Europa. Genauer gesagt im Westerzgebirge, nur wenige Kilometer vom Flussspatbergwerk entfernt. Thomas Bünger ist CEO bei der First Tin und Geschäftsführer der Tochterfirma Saxore GmbH in Freiberg, Erzgebirge. Für die Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren will er rund 20 Millionen Euro bei Investorinnen und Investoren einwerben.
Dann möchte ich auch noch die Frau Eggerichs vorstellen, die eine Reportage, ein Podcast zum deutschen Bergbau an dem arbeitet, an dem Thema. Und da ist die First Tin natürlich ein wichtiger Player.
Klaus de la Torre von der Raiffeisenbank International AG in Wien bringt Unternehmen und Investorinnen zusammen. Zuerst kommen eine Investment-Expertin und eine Fondsmanagerin aus Wien in den Call.
Und dann gebe ich das Wort sofort an den Herrn Bünger.
Der guckt konzentriert und freundlich in die Kamera. Weißes Hemd, Brille. Er war zur Zeit der Wende Student in St. Petersburg und hat sein Diplom an der Bergakademie Freiberg gemacht. Viele Jahre hat er als Topmanager bei dem Kupferproduzenten Aurubis AG gearbeitet. Und die Aurubis ist wirklich ein großer Player mit Sitz in Hamburg. Aber zurück zum Zinn.
Die wesentlichen Zinnproduzenten sind Indonesien, Myanmar, China, aber auch solche Länder wie Kongo, Peru, Bolivien und ein bisschen Australien. Das Einzige, wo heute konfliktfreies Zinn herkommt, also wirklich so lupenreines, sind im Prinzip Australien und Tasmanien.
Thomas Bünger betont das gegenüber den potenziellen Investoren, weil Unternehmen nachweisen müssen, dass sie mit ihren Rohstoffkäufen nicht indirekt Konflikte finanzieren. Zumindest, wenn sie bei einem Nachhaltigkeitsrating gut abschneiden wollen.
Bei allen anderen halte ich das für eine erhebliche Herausforderung, das konfliktfrei zu deklarieren.
Da hat das Erzgebirge einen wirklich großen Standortvorteil. Und den gilt es beim Verkaufsgespräch herauszustellen.
Das zeigt, dass ein großes Marktpotenzial da ist für unser Zinn.
Thomas Bünger trifft einen Investor nach dem anderen. Inzwischen sitzt ihm einer aus der Schweiz gegenüber. Patrick Michaels von der Zuri Invest finanziert sonst eher die Förderung von Edelmetallen. In seinem Portfolio finden sich Goldminen in den USA.
Das große Thema wird das Bewilligungsverfahren in Deutschland sein. Kann man ein Minenprojekt zügig voranbringen oder nicht?
Ja, zum einen verfüge ich da über doch erhebliche Erfahrung. Ja, in Europa und in Deutschland ist ein Genehmigungsverfahren ein umfangreicher Verwaltungsakt. Aber den kann man erfolgreich absolvieren, auch in überschaubaren Zeiten.
In Gedanken bin ich jetzt beim Rohspatbergwerk in Oberwiesenthal. Das einzige Bergwerk, das seit der Jahrtausendwende in Deutschland bewilligt wurde. Von der Erkundung über die Genehmigung zum Abbau bis zum Beginn der Förderung hat es 7 Jahre gedauert. Und das gilt in der Branche als schnell.
Ich bin also optimistisch, dass es uns gelingen wird, das Genehmigungsverfahren bis Ende nächsten Jahres genauso abzuschließen wie die Machbarkeitsstudie. Und das Zweite ist, mit unserem Ansatz, über Tage einen minimalen Fußabdruck zu hinterlassen in Deutschland, gehe ich natürlich auch davon aus, dass uns das in eine vorteilhafte Position beim Genehmigungsverfahren bringt.
Zum minimalen CO2-Fußabdruck gehört, dass oberirdisch kein Müll entstehen soll. Die First Tin hat vor, unbrauchbares Gestein restlos wieder in die Stollen einzubringen. Technisch eine Herausforderung. Im PR-Gespräch mit dem Investor kein Problem.
Hallo?
Hallo?
Ja, ich kann Sie hören, ja?
Der Investor beugt sich nach vorn.
Können Sie mich hören?
Die Hürden für europäische Industrieprojekte scheint er genau zu kennen. Egal, ob es um Chemiefabriken geht, um Endlager für radioaktiven Müll oder eben um Bergbau.
Da bin ich wieder.
Ah, super. Ja. Wie ist das Risiko, dass jetzt, ich bringe mal ein Beispiel, eine NGO aus eher im Westen Deutschlands angesiedelt, jetzt in Sachsen da herumwirbelt? Ich meine, das wäre ja wahrscheinlich nicht so willkommen bei der lokalen Bevölkerung, kann aber trotzdem vieles durcheinander bringen.
Ja, die Mitspracherechte sind nicht nur lokal, sondern sind also bundesrepublikweit. Wir sind sowohl mit den lokalen Behörden als auch mit lokal vorhandenen NGOs im Gespräch, genauso wie mit der Partei Die Grünen. Und insbesondere...
Das Netz in Büngers Hotel ist schwach. Sein Gesicht auf dem Bildschirm ist eingefroren. Aber zu hören ist er noch.
Insbesondere auch unseren Ansatz im Hinblick auf Minimierung des Fußabdruckes natürlich positiv begleiten.
Oh, hallo?
Egal ob Dienstbesprechung oder Millionengeschäft, Zoom und Teams sind für alle gleich nervig.
Hallo?
Die Verbindung ist wieder da.
Können Sie mich hören?
Thomas Bünger zieht noch ein Ass aus dem Ärmel. Die Fürstin will 450 neue Jobs in der Region schaffen.
Im Erzgebirge sind ungefähr 40% der Leute im Sektor mit Minimallöhnen beschäftigt. Und die können sich natürlich schon noch erinnern, dass im Bergbau ordentlich bezahlt wird.
Ja.
Zum Schluss kommt noch ein ganz anderes kritisches Thema auf die Tagesordnung. Steuern. Wie sieht es eigentlich mit Förderabgaben an den Freistaat Sachsen aus? Die sind für Zinn Aushandlungssache, sagt Thomas Bünger.
Ja, da. Sächsische Wirtschaftsminister, den könnte man fast als Marketingmanager für den Bergbau einstellen. Der ist da also sehr unterstützend unterwegs. Bin ich optimistisch, dass wir dort eine gute Regelung finden.
Na, das ist spannend. Ja, vielen Dank und auch alles Gute an Sie alle. Ja? Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Wozu braucht die Welt eigentlich Zinn? Zum Beispiel zum Löten von Elektroverbindungen. In Autos mit Verbrennermotor stecken insgesamt etwa 400 Gramm. In einem Elektroauto sind es fast viermal so viel. Die Verkehrswende braucht Zinn. Eins der schlagendsten Argumente der Bergbaubranche, möglichst jedes Vorkommen zu erschließen. Der internationalste Ort im deutschen Erzgebirge ist wohl Freiberg. Die Stadt ist entstanden, nachdem hier Silber entdeckt wurde. Das war vor rund 850 Jahren. Fast alle Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, haben hier an der Bergakademie studiert. Die wurde 1765 gegründet. Seit 11 Jahren gibt es auch ein Institut für Ressourcenforschung. An beiden ist der Anteil ausländischer Studierender hoch. Gleichzeitig ist die Stadt in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Querdenker und die Reste der Pegida-Bewegung laden hier montags zu Spaziergängen ein. Heute ist Freitag. Ich stehe auf dem Obermarkt. Makellos weiße und gelbe Fassaden zu allen Seiten. Das Rathaus aus dem 15. Jahrhundert, der Ratskeller, Bürgerhäuser mit steilen Dächern und Gauben. Dazu postmoderne Leuchten, Wasserspiele und symmetrisch angeordnete Bänke.
Hi Grit. Hast du lange gewartet?
No.
Shelly Mardia Faisi vom Institut für Ressourcenforschung der Helmholtz-Gesellschaft. Sie ist mit Freundinnen verabredet und nimmt mich mit. Cindy läuft quer über den Platz auf uns zu. Beide sind aus Indonesien. Lucia aus Kroatien kommt auf ihrem Rad angefahren. Wir gehen zusammen weiter. Shelly zeigt auf das Ende der Gasse.
Montags ist hier meistens Demo.
Warst du schon mal da? Ja,
oft. Wenn wir essen gehen oder auf dem Weg zu Freunden, komme ich da vorbei.
Die machen diesen Spaziergang und normalerweise sind das ganz schön viele Leute.
Beim ersten Mal war ich echt überrascht. So viele. Und dann auch an einem Montagabend.
In the evening on Monday.
Über den Sommer war es eher ruhig. Aber jetzt gibt es ein neues Thema. Die Energiepreise. Vor der Restauranttür treffen wir Yeon Lee aus Südkorea. Very international, diese Runde. Alle vier forschen in Freiberg zu Energiewende und Bergbau. Ein Viertel der Doktorandinnen und Doktoranden an der Bergakademie hat keinen deutschen Pass. Am kleineren Institut für Ressourcenforschung sind es sogar 75%.
Lass uns was bestellen. Ich weiß schon, was ich will.
Shelley ist seit 1,5 Jahren hier. Vorher hat sie schon in Malaysia und in Schweden studiert. In ihrer Promotion forscht sie an Methoden, Silbervorkommen in Indonesien effizienter zu erschließen als bisher. Ihr Forschungsprojekt wird finanziert von der indonesischen und der Bundesregierung und einem Bergbauunternehmen in Kalimantan, Indonesien.
What we've seen so far, they still just.
Soweit ich das sehe, betreiben die Bergbau noch sehr konventionell, also nicht effizient und auch nicht umweltfreundlich.
Do something more efficient and sustainable.
Shelley steht den ganzen Tag in einem Labor am Helmholtz-Institut und untersucht Mineralien. Auch Lucia arbeitet im Labor. Sie nimmt Pflanzen unter die Lupe. Wenn unter dem Wurzelwerk einer Kiefer zum Beispiel Bodenschätze lagern, gibt es Hinweise darauf, in der chemischen Zusammensetzung der Nadeln und Zapfen. Rohstoffe zu finden, ist Detektivarbeit.
Das könnte ein sanfterer Weg sein, Erzvorkommen zu erkunden, um damit die Energiewende zu befördern. Wenn du ökologische Energiequellen willst, müssen die Ressourcen, die du brauchst, um Windräder oder Solaranlagen herzustellen, auch auf ökologische Weise gewonnen werden. Was wäre sonst der Sinn von Erneuerbaren?
That's kind of the idea, because then what's the point of renewables?
Cindy forscht an neuen Recycling-Methoden für Lithium. Yiyun Li ist die Jüngste in der Runde.
I'm 22 years old.
Yes, youngster.
Yes. And I just finished my bachelor in South Korea.
Ich habe in Südkorea meinen Bachelor in Chemietechnik gemacht und jetzt mache ich das Praktikum bei der Bergakademie für 6 Monate. Ich glaube, das ist eine Chance für mich, weil Deutschland da sehr weit vorne ist.
Germany is number one developed country in the field of science and technology. Yeah, I'm feeling like closer to my dream when I'm here for the internship. My project is development of separating process.
Mein Thema ist Recycling von Elektrolyseanlagen für Wasserstoffzellen. Wasserstoff ist ja eine der wichtigsten Technologien gerade, weil sie eben keine Umweltschäden produziert.
So, it is one of the promising industry these days. Yes.
Closer to my dream, das schließt Freiberg schon ein. Für die 4 Frauen scheint die Stadt ein guter Ort zum Leben und Arbeiten zu sein.
Ich habe alles, was ich brauche, in der Nähe. Deswegen habe ich viel mehr Zeit, als ich in der Großstadt hätte, wo du Stunden mit der Fahrt zur Arbeit und zurück verbringst.
Cindy hat vorher in Jakarta gelebt und den halben Tag in Bussen und Bahnen verbracht. In Freiberg hat sie sogar Zeit für einen Boyfriend.
Ja.
Mit Rassismus hatten sie bislang wenig Probleme. Shelley hat schon von Pegida gehört, bevor sie das erste Mal nach Freiberg kam. Sie ist Muslima und trägt Hijab.
Aber diese Islamfeindlichkeit, vielleicht kriege ich die nicht mit, weil ich den ganzen Tag am Institut bin und das ist ja sehr international und akademisch. Ich glaube, da würde mich niemand offen anfeinden. Und wenn ich durch die Stadt laufe, ruft mir auch niemand hinterher oder sowas. Und es ist ja offensichtlich, dass ich Muslima bin.
Because it's obvious that Muslim wearing hijab.
There were these two men when we were at Obermarkt.
Als wir uns kurz vorher auf dem Obermarkt begrüßt haben und laut Englisch sprachen, da gingen 2 Männer an uns vorbei und guckten uns an. Der eine machte ein Geräusch wie shh.
Made a sound like shh.
Yeah.
Shut up.
That's why I told you I'm a bit weird. Because I.
Das war komisch, ja. Aber in solchen Momenten fühle ich mich auch gar nicht angesprochen. Ich denke dann, ach, hier bin ich ja gar nicht gemeint. Ich denke halt auch, wenn ich jetzt ein Fass aufmache, das könnte alles noch schlimmer machen für mich. Ich gehöre hier eben zu einer Minderheit.
More bad things than good things if I react, so I just ignore it usually.
Cindy und Lucia können sich vorstellen, nach ihrer Promotion in Deutschland zu bleiben. Ihre Forschungsarbeit nützt dem Bergbaustandort in jedem Fall, egal wo sie am Ende arbeiten werden. Als wir schließlich um 9 Uhr abends das Restaurant verlassen, werden am Tresen schon die Tageseinnahmen gezählt.
Okay, thank you.
Thank you. Bye.
Am nächsten Tag treffe ich Jana Pinker. Sie ist hier in Freiberg geboren und lebt jetzt mit 58 noch immer hier. Etwas anderes käme nicht in Frage. Sie ist Kreis- und Stadträtin. 10 Jahre lang war sie auch im Landtag in Dresden. Ihre Partei ist die Linke, ihre Fachgebiete Bergbau und Umwelt. Heute zeigt sie mir ihren Lieblingsplatz.
Willkommen auf der alten Elisabeth oder auch liebevoll in Freiberg genannt die alte Elli.
Eine Silbergrube
mindestens 500 Jahre alt. So genau weiß man das nicht. Von der Halde haben wir einen Panoramablick auf die Stadt.
Als Linke in einer Stadt, Frau Pinker, die bei der Bundestagswahl mit 25% der Zweitstimmen die AfD gewählt hat. Das ist nicht so einfach, oder?
Naja, wir haben ja schon eine ungute Entwicklung in den letzten, sagen wir mal, seit 2015 gehabt, ne? Mit Pegida. Auch wir haben auch viele Reichsbürger zum Teil hier. Und das in einem Gebiet, was eigentlich weltoffen sein sollte, weil wir sind hier die älteste montanwissenschaftliche Schule der Welt. Wir haben das älteste Stadttheater der Welt. Wir müssten eigentlich sehr, sehr weltoffen sein. Wir müssten eigentlich davon leben und wir genießen, dass Touristen zu uns kommen oder Studenten. Wir haben 30% Ausländerinnenanteil in Freiberg. Also müsste man doch alles dafür tun, dass das so bleibt. Und warum sich dann Menschen anders entwickeln, sogar zum Teil Rechtsradikalen hinterherlaufen, das hat sich mir immer nie erschlossen, weil ich habe das, mein Freiberg, nie so empfunden als so abweisend.
Jetzt sind Sie nicht nur engagierte Lokalpolitikerin, Sie sind ja auch Mineralogin. Ist das ein Job, bei dem Sie oft unter Tage gearbeitet haben?
Ich fahre heute noch häufig unter Tage, weil ich genieße es. Es ist auch manchmal so, dass ich dann einfach meine Stirnlampe ausmache und das einfach dunkel werden lasse und einfach sehe, wie wirkt die Abgeschiedenheit und dass niemand mehr um mich ist und wie ist die Erde, wie wirkt sie auf mich. Das mache ich gerne, ja.
Aber früher hat man gesagt, Frauen unter Tage bringen Unglück.
Also heutzutage bringen Frauen das eigentlich Glück, ne? Und ich kämpfe ja dafür, dass wir irgendwann mal doch wirklich gleichgestellt sind und gleichberechtigt sind. Und dann bin ich auch die falsche Person, der man das sagen würde, glaube ich.
Da wird es dann richtig Ärger geben?
Da wird es dann richtig Ärger geben, ja.
Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, wie ich Sie kennengelernt habe, sind Sie eine Bergfrau, also eine Freundin des Bergbaus und Sie sind aber gleichzeitig auch Umweltschützerin. Und ich finde, das geht ganz schön schwer zusammen hier in der Region, oder?
Es geht eigentlich nicht schwer zusammen. Nur beide Seiten, die einen, die Bergbau betreiben wollen und die andere Seite, die also auf die Natur achtet, die müssten ab und an mal wie eine Art Perspektivwechsel einnehmen, etwas Empathie für den anderen entwickeln. Dann kann man auch versuchen, Dinge, die dem einen wichtig sind, mit dem anderen vorher klären. Und wenn dann eben solche politischen Ziele herausgegeben werden, wie wir wollen alle E-Mobilität, dann brauchen wir natürlich bestimmte Elemente dafür. Und dann sollte man doch die nutzen, die man vor Ort hat.
Ich würde gerne noch wissen, der Bergbau, der Lithiumbergbau, auch der Zinnbergbau, der jetzt wieder geplant ist. Sind Sie total dafür? Soll das auf jeden Fall kommen?
Ja, ich bin dafür, dass es kommt. Also ich bin dafür, dass es kommt, gemeinsam mit Tschechischer Republik, würde ich mal einschränken. Ich bin nicht dafür, dass wir so kleinteilig weiter vorwärts gehen, wie wir das jetzt tun. Aber dafür, dass es überhaupt wieder Bergbau im Erzgebirge gibt, dafür bin ich. Das hat was damit zu tun, dass ich nicht gerne immer nur Rohstoffe aus anderen Ländern kaufe, nicht hinschaue, wie deren Umwelt- und Lebensbedingungen sind und mir meine heile Welt in der ersten Welt auf Kosten der dritten Welt mache. Und deshalb denke ich, man muss alles ausloten, was machbar ist, dass man seine eigenen Rohstoffe hier gewinnt, weil alles aus Recyceln kriegen wir noch nie hin. Und da wünschte ich mir eben auch innerhalb von Europa und insbesondere hier an den Ländergrenzen eine stärkere Zusammenarbeit, weil die Lagerstätten machen eben unter Tage nicht an der Ländergrenze Halt.
Na, dann werden wir das mal sehen. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie jemanden begrüßen, sagen Sie dann Glück auf?
Ja.
Und wenn wir uns jetzt verabschieden, würden wir da jetzt auch Glück auf sagen?
Nein. Tschüss.
Tschüss.
Das war das Wochenendjournal. Green Mining im Erzgebirge. Wie umweltfreundlich kann Bergbau sein? Ich bin Grit Eggerichs, verabschiede mich und danke fürs Zuhören.